weil der hat, obwohl er schon die Predigt fast fertig vorbereitet hatte, mit mir getauscht, weil ich in zwei Wochen, wo ich eigentlich eingeteilt war, drangekommen wäre, bin ich verhindert. Und jetzt haben wir so tauschen können und danke Gerhard, dass du das ermöglicht hast und er hat mir auch seine Predigtvorbereitung ein bisschen gegeben und da konnte ich ein bisschen was profitieren, danke. Wir sind auf der Reise durch die Apostelgeschichte, wir sind auf der Reise, jeder ist auf der Reise durchs Leben. Ihr seid ja, viele waren im Urlaub, ja? Wir sind auf verschiedenen Straßen gegangen. Kennt ihr den Begriff Road Movie? Das ist so, also ich bin ja kein Cineast, wie das heißt, also kein großer Filmfreund. Ich kann mit dem nicht so viel anfangen, aber das sind Filme, die irgendwo eine Reise beschreiben, ja, wo Leute früher mit der Harley Davidson unterwegs waren oder mit einem Lastwagen so, und durchs Leben fahren, bildlich gesprochen. Menschen sind eigentlich immer schon unterwegs. Nur in der heutigen Zeit ist es viel schneller geworden. Ne? Wir sind halt so schnell unterwegs. Eigentlich schon manchmal mit Überschall. Ja? Es wird wirklich beängstigend. Aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Wir sollen und müssen unterwegs sein. Und so haben wir heute wieder eine Begegnung auf einer Straße. Können Sie mir die Folien einschalten, bitte? Eine Reise wird uns beschrieben von einem Mann, der den meisten von euch gut bekannt ist, ein gewisser Paulus, vorher noch Saulus genannt, und er war auf einer Landstraße unterwegs. Und damals war das Reisen etwas langsamer als in heutigen Zeiten. Damals ist man maximal geritten oder in einer Kutsche gesessen, aber das hat Zeit gebraucht. Aber er war unterwegs. Und diese Reise war eine ganz entscheidende und eine ganz einschneidende in seinem Leben. Und sie hat eine massive Umkehr oder auch Bekehrung gewirkt. Es war die Bekehrung eines Fanatikers. Ja? Menschen, die von etwas übermäßig fest überzeugt sind, werden dann manchmal zu Fanatikern. Und das war so einer. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen in der Apostelgeschichte 9, dass wir diese Reise betrachten und miterleben und gleichzeitig auch ein bisschen erinnern an das, was wir am letzten Sonntag gehört haben. Da haben wir nämlich auch von einer Reise geredet. Da war ein anderer Mann unterwegs, in eine andere Richtung, und auch er hat eine Begegnung auf der Landstraße gehabt. Für die, die nicht dabei waren, ich werde versuchen, es ein bisschen erzählen, beziehungsweise ihr könnt das alles nachlesen, steht alles in der Apostelgeschichte, und es ist so interessant, diese zwei Reisen auch zu vergleichen. Wir beginnen im Vers 1, und ich lese die Neue Genfer Übersetzung, 1 und 2 zusammengefasst. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohepriester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Wir sind in der Apostelgeschichte und vielleicht erinnert ihr euch an diesen Ausdruck, was die Apostelgeschichte eigentlich ist. Wir haben gesagt, die Fortsetzung der Worte und Taten von Jesus Christus. Es ist die Fortsetzung von dem, was der Schreiber Lukas schon in seinem Lukas-Evangelium beschrieben hat, die Fortsetzung davon, was Jesus Christus, der nicht mehr selbst anwesend war durch den Heiligen Geist, mit Hilfe der Apostel weitergetan hat. die Fortsetzung der Taten und Worte von Jesus durch den Heiligen Geist. Und ich habe hier dieses Schema, das ich schon zweimal gezeigt habe, herausgegriffen. Und ihr seht da unten eingerahmt, die Zeit, wo wir jetzt stehen, oder die Geografie. Begonnen hat alles in Jerusalem, dort, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Und sie sind ziemlich lang in Jerusalem geblieben, einige Zeit in Jerusalem geblieben. Aber dann, und das haben wir in der letzten Zeit auch schon gehört, hat die erste Verfolgung begonnen. Und sie wurden zerstreut, sie gingen in die Umgebung von Jerusalem war Judäa und Samaria, und jetzt noch weiter aus. Leute sind nämlich bis nach Damaskus geflohen, weil sie aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt worden sind. Und dieser Paulus, Saulus, von dem wir jetzt lesen, hat ein Anliegen, ein fanatisches Anliegen, nämlich diese Menschen, die diesem Jesus, vor einigen Monaten gekreuzigt worden ist, die an diesem Jesus glauben, die glauben, dass er auferstanden ist, er will diese Menschen verfolgen, ausrotten, weil sie eine irrige Meinung haben, so wie er meint. Diese Reise, die der Paulus, hier noch Saulus genannt, gemacht hat, war in die entgegengesetzte Richtung von der Reise, die zuletzt der Kämmerer, von dem wir letzte Woche gehört haben, gegangen ist. Der blaue Pfeil geht Richtung Südwesten, nach Gaza und dann weiter hinunter nach Afrika. Das war der Kämmerer, der von Jerusalem kommend in der Wüste, auch in einer interessanten Stelle, in der Einöde, mit dem Evangelium durch den Philippus konfrontiert worden ist. Paulus geht in die andere Richtung, nach Norden oder Nordwesten, Osten, nach Damaskus. Und diese Reise ist ungefähr Woche, also 220 Kilometer Luftlinie, damals, bist mit der Kutsche oder mit dem Pferd unterwegs, einige Tage zumindest. Und das zeigt auch, wie sich das Evangelium verbreitet. Mein erster Gedanke war, warum muss denn das Schlimme alles passieren, was wir auch in den vorigen Kapiteln gelesen haben vom Stephanus, der gekreuzigt worden ist, und dass da jetzt einer auftritt, der so wütend ist. Warum? Warum passiert es in unserem Leben, dass Dinge, schlimme Dinge sich ereignen, die wir eigentlich gar nicht wollen? Und es gibt keine pauschale Antwort, aber es gibt manchmal, wenn man vom Rückblick kommt, die Einsicht, dass Gott schlimme Ereignisse zulässt, damit das Evangelium verbreitet wird. Und das war damals ganz eindeutig so. Wenn nicht diese Verfolgung begonnen hätte, wären die lieben ersten Christen wahrscheinlich ganz gemütlich in Jerusalem sitzen geblieben. Jeden Sonntag, jeden Tag Gottesdienst machen, und wunderbar, es läuft alles und es kommen immer mehr und mehr Leute, die nach Jerusalem kommen zum Glauben. Aber irgendwann einmal ist aus dort, dann gibt es einen Krisenhaufen in Jerusalem und rundherum nichts. Und offensichtlich musste Gott diesen Schlag zulassen, dass die Gemeinde zersplittert ist, dass die ersten Christen verteilt worden sind, damit plötzlich viel mehr entstanden ist. Das sollten wir bedenken, wenn wir in unserem Leben schwere Zeiten haben. Das ist keine pauschale Antwort, die billig sein sollte. Aber es gibt wirklich immer wieder den Plan Gottes, der zulässt, dass Dinge passieren, die letztendlich dann wieder besser sind für uns, obwohl sie uns momentan sehr unangenehm sind. Ich kann mir der Paulus, von dem wir hier lesen, der so ein fanatischer Verfolger war, der muss wirklich eine Motivation gehabt haben, die mehr war als nur die eines Sadisten. Ja? Man könnte sagen, er war ein schlimmer, ein grausamer Mensch, Aber ich glaube das gar nicht. Er war ein überzeugter Mensch. Er war von etwas überzeugt, so überzeugt, dass er sich auch eine wirklich strapaziöse Reise angetan hat, um dieses Ziel zu verfolgen. Und diesen Aufdruck hat er sich selbst gesucht. Er hat selbst in den, wie wir gerade gelesen haben, von den Hohepriestern, also von der geistlichen Autorität, sich diese Vollmachten geben lassen. Er hat gesagt, gebt mir das, ich gehe nach Damaskus, damit ich diese komische Sekte beseitige. Und die bringt die alle wieder zurück und wir können hier dann Gericht halten und so weiter. Er will aus eigenem Antrieb heraus etwas Gutes machen. Er will etwas in seinen Augen Gutes machen, was Richtiges. Und wenn wir zurückschauen, haben wir auch schon gelesen, er war der, der bei der Steinigung des Stephanus die Aufsicht geführt hat. Ja, da steht dann, dass die Leute, die falsche Zeugnisse abgelegt haben und die den Stephanus verleugnet haben, die mussten ihn auch als erste steinigen. Die haben die Kleider vor dem Saulus niedergelegt. Und dann heißt es weiter, Saulus war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Und weiter unten heißt es dann, Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus und Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Was war denn eigentlich dieser Antrieb, diese Motivation? Ich glaube nicht, dass er, und das habe ich schon gesagt, dass er das einfach nur getan hat, weil er ein grausamer Mensch war, sondern er war von etwas zutiefst überzeugt, dass er das Richtige macht. Und er hat sich auf Altes Testament berufen und so weiter und hat gesagt, wir müssen diese Irrlehre mit dem Tod bekämpfen. Ich möchte noch ein Zitat, das Paulus über sich selber sagt, ja, im Timotheusbrief. Sagt er, ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unseren Herrn. Denn er hat mich für vertrauenswürdig angesehen und in diesen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich es im Unglauben nicht wusste, was ich tat. Weil er es nicht wusste, was er tat. Menschen können einfach verblendet sein. Ja? Sie glauben, sie machen das Richtige und liegen voll daneben. Fanatiker. Und Jesus ist solchen Menschen begegnet. Und solche Menschen haben ihn ans Kreuz gebracht. Und was sagt Jesus? Herr, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und Stephanus wurde von diesen fanatischen Menschen, von Paulus, hingerichtet. Und was sagt er? Vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Selbst die schlimmsten Verfolger, und das ist eigentlich eine Erkenntnis, die man immer wieder hört. Ja? Wir reden so theoretisch drüber, aber wenn man Berichte liest, was alles passiert in der Welt, dann hört man es auch immer wieder, dass die Verfolger, die Christen einsperren und so weiter, durch das Zeugnis der Christen oft auch umkehren. Und selbst die schlimmsten Verfolger des Feindes und Feinde des Kreuzes können sich bekehren. Und deshalb werden wir aufgefordert, für unsere Feinde, für unsere Verfolger zu beten. Noch eine Ermahnung, ein Gedanke für mich und für uns alle. Jeder, der von einer Lehre, von einer Religion, von einer Ideologie überzeugt ist, steht in der Gefahr, ein Fanatiker zu werden. Ein Eiferer, der verblendet ist. Und dazu braucht man nicht nur an die Dschihadisten denken oder an Religionskriege, an Kreuzzüge. Bitte, wir müssen uns auch manchmal selber beachten und auf uns selber schauen. Auch wir können immer wieder verblendet sein und deshalb müssen wir uns immer wieder korrigieren lassen. Die schmerzlichen Ereignisse, die Gott zulässt, wie diese Zerstreuung der Gemeinde, sind oft in Gottes Plan nötig, damit das Evangelium verbreitet wird. Und jeder, der von einer Lehre, Religion, Ideologie überzeugt ist, steht in Gefahr, ein fanatischer Eiferer zu werden. Aber auch die schlimmsten Verfolger, Fanatiker und Feinde des Kreuzes können sich bekehren und deshalb beten. Wir lesen weiter die Begegnung. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus, und die Stimme antwortete: Ich bin der, den du verfolgst, ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Menschen, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei und sie hörten zwar, die Stimme sahen aber niemanden. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nicht sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. Das Besondere bei dieser Geschichte, aber auch bei der anderen Geschichte, die wir letzte Woche gehört haben, vom Kämmerer, der nach Äthiopien gezogen ist, das Besondere an unseren Geschichten ist, an meiner und deiner Geschichte ist, dass Gott eingreift. Gott greift in unser Leben ein. Es ist eine biblische Tatsache, und das haben wir alle wahrscheinlich verschieden erlebt, ja, Gott greift ein. Stimmt es auch heute noch? Rechnen wir damit heute noch? Glaubt ihr, dass Gott auch in unserem Leben noch was verändern kann? Wie greift Gott ins Leben ein? Na, hier war es umwerfend, im wahrsten Sinn des Wortes. Es war, ich würde sagen, das war ein geistlicher Atomschlag. Ja, ist, glaube ich, kaum Ärger als dieses Eingreifen Gottes, als, kann man gar nicht anders erleben, also stärker erleben, wenn man es überlebt. Ja. Wie hat Gott denn beim Kämmerer eingegriffen, wenn er erinnert? Wie hat Gott dort eingegriffen? Mit einer ganz bescheidenen Frage: Verstehst du, was du liest? Der Philippus hat den Kämmerer gefragt: Verstehst du, was du liest? Und das war der Ausgangspunkt für das Eingreifen Gottes in sein Leben. Und wenn wir jetzt unseren Gottesdienst unterbrechen und sagen: Wie hat Gott in dein Leben eingegriffen, dass du umgekehrt bist? Dann werden wir wahrscheinlich ganz viele verschiedene Arten sehen oder hören und vieles mit Freude sozusagen erleben, wie Gott auf verschiedenste Weise in unser Leben eingreift. Aber Tatsache ist, er möchte eingreifen. Er möchte eingreifen. Und diese Begegnungen die finden statt. Ich bin davon überzeugt. Immer wieder. Und ich glaube fast also jeder Mensch hat irgendwann Begegnungen mit dem lebendigen Gott. Nicht immer führt es dazu, dass es zu einer Wechselwirkung kommt. Ja? Und manchmal ist der Mensch dann so abgestumpft, dass er das nicht mehr spürt, dass Gott ihm begegnen möchte. Vielleicht sehr oft. Aber ich bin trotzdem überzeugt, dass Gott anklopft, eingreift. Und ich wünsche niemandem, dass Gott so eingreift wie dem Paulus. Ja? Beim Paulus, weil das war wirklich ein umwerfendes Erlebnis. Ein Hammer, eine gewaltige Erschütterung. Er wurde zu Boden geworfen. Ein grelles Licht hat ihn geblendet, sodass er blind ist. Dieser selbst- und zielsichere junge Fanatiker muss plötzlich geführt werden. Er verliert die Sicht der Dinge, die ihm vorher so klar war. Er ist hilflos. Er ist ein Wrack. Er verweigert und verzichtet auf Nahrung, ich weiß nicht, ob freiwillig, als Fasten oder Folge der Begegnung. Jedenfalls, er ist total zerbrochen. Das hat mich irgendwie wirklich an eine riesige Bombenexplosion erinnert. Ja? Da sind nur mehr Scherben, nur mehr Trümmer in seinem Leben. Ihr müsst euch das vorstellen. Er hat für etwas gekämpft, wovon er total überzeugt war. Und dann ist es nichts wert. Das Gegenteil, er muss sich ja dafür schämen, was er alles gemacht hat. Er sieht, dass er völlig falsch gelegen ist. Ein Scherbenhaufen. Manchmal brauchen wir solche Katastrophen, damit unsere eigenen Ideen, unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Konzepte wirklich komplett in Brüche gehen und Gott etwas gänzlich Neues bauen kann. Ich glaube nicht, dass das jeden Tag passieren muss, zum Glück nicht. Aber manchmal müssen wir wirklich unsere Vorstellungen, die wir uns zusammengezimmert haben, von Gott, müssen diese Vorstellungen von Gott zertrümmert werden. Und das tut weh. Es ist heilsam, aber es tut weh. Gott greift in unser Leben ein, auf verschiedene Art. Glauben wir noch dran? Lassen wir es zu? Sind wir noch empfänglich? Und manchmal braucht es diese Katastrophen, damit unsere eigenen Konzepte zerbrechen und Gott etwas gänzlich Neues machen kann. Noch etwas, ein Gedanke, der mir immer wieder, wir haben ja so ein gewisses romantisches Bild von Gott, ja? Und das ist schön, er ist unser liebender Vater, er wartet auf uns mit seinen offenen Armen, er liebt uns, er ist uns gnädig. Aber manchmal, wenn mein Weg konfrontativ mit Gott ist und ich ihm wirklich und er mir dann entgegentritt, dann ist es nicht romantisch, dann ist es umwerfend. Dann zerstört es meine Vorstellung. Die direkte Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes ist umwerfend. Das ist biblisch. Die meisten sind am Boden gelegen, wenn sie Gott begegnet sind. Ich glaube, ich meine da jetzt nicht, dass man da. Es gibt Menschen, die das sehr stark betonen, in charismatischen Kreisen, dass man umfällt, wenn Gott einem begegnet und so weiter. Okay, ich meine einfach die innere Haltung auch. Wenn du Gott begegnen willst, dann musst du bereit sein, dich umwerfen zu lassen. In deinen Vorstellungen, in deinem, was du bisher geglaubt hast, deine Luftschlösser zerstören, Erschütterung in der Begegnung mit Gott. Und das war bei Paulus wirklich der Fall, ganz eindeutig, ne? Es geht weiter und es ist interessant, bei beiden Geschichten war auch ein Mensch beteiligt. Vor einer Woche in Apostelgeschichte 8 war es der Philippus. Das war schon vor zwei Wochen eigentlich. Und jetzt ist es ein anderer. Lesen wir. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen: Saulus betet, und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte: Geh trotzdem zu ihm. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen, er stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Der Bote. In beiden Geschichten verwendet Gott Menschen. Und wir haben letztes Mal schon die Frage gestellt: Sind wir bereit, uns so schicken zu lassen wie der Philippus oder der Hananias? Müsst ihr euch mal vorstellen. Hananias war ein gläubiger Mensch, ja, und er hat gebetet und er hat eine enge Beziehung mit Gott gehabt, und offensichtlich hat er auch die Fähigkeit gehabt, dass Gott direkt zu ihm redet. Ja? Er hat also die Stimme Gottes ganz direkt gehört. Er hat den Namen gehört, wie Gott ihn angesprochen hat. Er sagt: Ja, ja, was willst du? Und dann sagt Gott ihm diesen Auftrag. Wenn ich das höre, ja, wenn ich das erlebe, dann denke ich mir: habe ich jetzt irgendwelche Störungen in meinem Gehirn oder was? Aber ich gehe doch nicht zum dem Saulus, der uns verfolgt. Ihr müsst euch das vorstellen, das war nicht so: Ja, Gott hat mich gesandt, jetzt weiß ich, jetzt gehe ich. Ja, das war ein Kampf. Das war nicht so einfach. Einfach jetzt hinzugehen. Ich meine, der Philippus hat auch nicht einfach gehabt: Geh in die Wüste, geh in die einöde Straße und dort wirst sehen, was dort passiert. Ja? Aber Gott ist manchmal so, dass er seine Boten schickt, ohne dass sie jetzt genau wissen, was auf sie wartet. Ja? Und in diesem Fall hat der Hananias, Gott war gnädig, er hat ihm genau alles gesagt, was sein wird. Er hat ihm eh vorbereitet. Ja? Weil wenn er nur schickt, geht zum Saulus, dann weiß ich nicht, ob er gegangen wäre. Ja. Aber er hat gewusst, dieser Saulus hat auch schon eine Vision bekommen. Gott hat das wunderbar vorbereitet. Ja. Auf jeden Fall, Hananias ist gegangen. Sind wir bereit zu gehen, wenn Gott uns beruft? Ja. Vielleicht sollten wir auch manchmal eine Pause einlegen in unserem Leben und fragen: Gibt es einen Ruf irgendwo, wenn man so immer schnell unterwegs ist? Und das habe ich am Anfang schon gesagt: Wir sind heute immer schneller unterwegs. Wir hören ja gar nicht mehr, was Gott uns sagt, wie er uns beruft. Also sind wir bereit, wenn Gott uns ruft, geh hin, mach das. Und können wir auch zu den Feinden gehen und ihnen Vergebung und einen Neuanfang zusprechen? Ich glaube, das ist gar nicht, also das ist schon schwer. Ja, wenn du jemanden, der immer dagegen war, der dich immer verspottet hat, und du hörst, dass der gläubig geworden ist, kannst du das annehmen? Der hat mir so viel angetan. Oder der war so ungerecht zu mir. Der hat mich gemobbt, wie es halt so heißt. Ja. Können wir solchen Leuten das Evangelium hinbringen und die Vergebung und den Neuanfang zusprechen? So einfach ist das nicht. Aber es ist unser Auftrag. Gott verwendet dich und mich auch für solche Zwecke. Bitte seien wir offen dafür. Kommt zum Schluss und es geht weiter mit einem neuen Weg. Saulus hat eine Begegnung mit dem Jesus. Und diese, es gibt noch viele, viele Details in der Begegnung, die können wir auch in der Bibelstunde übernächste Woche besprechen. Aber viele Details gibt es, die ganz umwerfend sind. Jesus redet den Saulus in der aramäischen Sprache an. Ja, nicht? Saulus war ein Gelehrter, er konnte Griechisch, er konnte natürlich seine Muttersprache aramäisch, hebräisch, Dialekt. Und genau so redet ihn Gott an, Jesus an. Aber es gibt viele Details. Aber diese Begegnung hat ihn zu einer Umkehr gebracht, zuerst zu einer Zerbrechen, dann das Eingreifen des Boten im Auftrag Gottes, die Umkehr und ein neuer Weg. Ganz kurz, und davon werden wir dann nächste Woche noch viel mehr hören, Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Da begann er schon in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Alle, die Saulus hörten, waren außer sich vor Verwunderung. Ist das nicht der, der in Jerusalem in unerbitterlicher Härte gegen jeden vorging, der sich zu diesem Jesus bekannte, sagten sie? Ist er nicht in der Absicht hierher gekommen, die Anhänger dieses Mannes hier zu verhaften und den führenden Priestern in Jerusalem auszuliefern? Saulus jedoch trat mit immer größerer Entschiedenheit auf und brachte den Juden, die in Damaskus lebten, in größte Verwirrung, weil er überzeugend darlegte, dass Jesus der Messias ist. Längere Zeit verging. Schließlich fassten die Juden den Beschluss, Saulus zu töten. Saulus erfuhr von ihren Plänen, doch sie bewachten Tag und Nacht die Stadttore, damit er ihnen nicht entkommen konnte. Da ließen ihn die Anhänger eines Nachts in einem Korb an der Stadtmauer hinunter und verhalfen ihm so zur Flucht. Vom Kämmerer haben wir gelesen, dass er weitergezogen ist, fröhlich, ja, innerlich verändert, und sonst wissen wir nichts mehr. Beim Saulus lesen wir erstaunlicherweise, dass er relativ schnell, also einige Tage steht nur, so weit überzeugt war und auch die Zusammenhänge begriffen hat, dass er begonnen hat, für Jesus zu reden, über Jesus zu reden, das Evangelium weiterzusagen. Er hat eine ganz neue Sicht von Jesus, von Gott, vom Wort Gottes und von seinen Jüngern bekommen. Er hat sich auch taufen lassen, er hat sich auch der Gemeinde angeschlossen. War auch nicht so einfach, dass die ihn aufgenommen haben, weil das war ja ein bisschen kritisch, und das merkt man auch später, die haben ja Angst gehabt vor ihm. Und weil er so ein Theologe war, hat er auch dann plötzlich, wie ihm die Augen geöffnet worden sind, diese theologischen Zusammenhänge sehr, sehr schnell verstanden und konnte überzeugend das Evangelium weitersagen. nach längerer Zeit, es waren vermutlich 3 Jahre, wo er in Arabien war, das steht in Galater 1, Vers 17, das ist zwischen Vers 22 und Vers 23, diese 3 Jahre, da wird es kritisch. Saulus wird zur Gefahr und er gerät selbst auf die Abschussliste. Und er muss selbst fliehen. Und Saulus hat ja noch einen zweiten Namen bekommen, ja? Paulus, das heißt der Kleine. Der große Verfolger ist plötzlich klein geworden, aber das war auch, und ich nehme an, dass das ja auch ein bisschen doppeldeutig ist, sein Glück, weil er war so klein, dass man ihn in einen Korb, mit dem man Lasten verpacken konnte, also über die Stadtmauer heben konnte, in Sicherheit bringen konnte. Wenn er so groß gewesen wäre wie ich, wäre man vielleicht hätte er gar nicht Platz gehabt. Aber jedenfalls musste er auf originelle Weise aus der Stadt geschleust werden. Und es hat funktioniert. Aber das Entscheidende ist, er ist einen neuen Weg gegangen. Und das ist jetzt für uns eigentlich auch herausfordernd. Ein neuer Weg beginnt, er selbst hat die Begegnung und er beginnt mit Bekennen. Er bekennt Jesus als Messias. Und er nimmt zu im Wort. Ich meine, der Saulus war Theologe, er hat natürlich schon ganz, ganz viel gewusst, aber er musste natürlich jetzt die zweite Hälfte lernen. Das hat er ja nicht gewusst. Er hat nicht so genau gewusst, was Jesus alles gesagt hatte. Das haben ihn die anderen Jünger und Apostel später dann sagen. Nein, er hat es auch selbst, das sagt er ja im Brief, von Jesus offenbart bekommen. Wahrscheinlich auch in der Zeit, wo er in Arabien war. Er erstarkte im Wort. Wenn wir Jesus annehmen, dann bekennen wir ihn als Herrn und als Messias. Aber wir müssen im Wort zunehmen, wir müssen das Wort aufnehmen, es muss in uns Platz gewinnen, zunehmen. Jetzt kommt ein bisschen eine schwierige Geschichte, es kann sein, wir haben heute schon eigentlich recht viel davon gehört und gebetet, es kann sein, dass es Verfolgung gibt, dass es Widerstand gibt. Danke, dass es bei uns nicht so ist. Paulus hat es relativ schnell erlebt, Verfolgung, Widerstand, gerade weil er so ein Verfolger war. Aber das gehört auch dazu. Bitte, wir verkünden kein easy life Evangelium, weiß ich, kein besseres Wort ist dafür. Also es wird nicht alles immer so ganz leicht gehen. Sondern es ist eine Herausforderung und manchmal ist es eine Herausforderung auf Leben und Tod. Aber, das große Aber steht am Schluss, Paulus ist bewahrt worden. Er ist bewahrt worden, indem Freunde ihn im Korb in die Freiheit hinuntergelassen haben. Er ist dann, und wenn man dann seine Geschichte, und das werden wir ja noch in der Apostelgeschichte, seine unheimlich bewegte Lebensgeschichte mitverfolgen, er ist immer wieder bewahrt worden, obwohl es schlimme Dinge gegeben hat. Er ist auch gesteinigt worden, aber er hat es überlebt. Er ist geschlagen worden, im Gefängnis gewesen und so weiter. Aber er ist bewahrt worden. Am Schluss ist er wieder im Gefängnis gewesen. Dann hört die Apostelgeschichte auf. Wir wissen nur aus anderen Quellen, was dann vielleicht noch passiert ist. Aber eins sagt er, und das finde ich in seinem letzten Brief schreibt er, ich habe den guten Lauf vollendet. Und ich weiß, dass mir nunmehr der Siegeskranz sozusagen Gottes breit liegt. Gott hat ihn bis ans Ziel gebracht. Das ist mir jetzt so spontan eingefallen, habe ich nicht jetzt aufgeschrieben und darum kann es nicht genau zitieren, aber ich habe den guten Lauf vollendet, sagt er. Gott hat ihn durch dieses bewegte Leben geführt und bis ans Ziel gebracht. Aber am Anfang, da war eine ziemliche Zerbrochenheit. Und am Ende war er beim Ziel Gottes angelangt. Er hat ein wunderbares Ziel gehabt, auch wenn sein Leben ein sehr, sehr bewegtes war. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus, du bist in unser Leben gekommen, zumindest klopfst du immer wieder auch an und möchtest immer wieder neue Dinge in unserem Leben ändern. Es tut manchmal weh. Manchmal müssen wir ganz zerbrechen in unseren Vorstellungen. Manchmal muss alles zertrümmert werden, was wir uns eingebildet haben. Aber du bringst uns auf den richtigen, auf einen neuen, auf einen guten Weg. Du öffnest uns die Augen für die Wahrheit, für die Liebe, für die Gnade. Und ich möchte dich bitten, dass wir auch Boten sind, die anderen Menschen, die helfen können, dass anderen Menschen die Augen geöffnet werden. Ich bitte dich, dass du weiter in unserer Gegend hier wirkst, Herr, dass Menschen dich finden. Ich bitte dich, dass du in dieser Welt, die so bewegt ist momentan, die auch in der schlimme Dinge passieren, trotzdem und gerade deshalb dein Reich weiterbaust und Menschen errettet werden. Und wir sind gewiss und zuversichtlich und voller Hoffnung, dass du mit uns allen ans Ziel kommst und wir einmal bei dir sein werden, in der Ewigkeit, in Herrlichkeit.